Wegen dem Klimawandel haben die Schweizer Skigebiete mit dem Schneemangel zu kämpfen. Das hat man im letzten Winter gut gesehen, wo gerade kleinere und tiefer gelegene Skigebiete früher vor dem offiziellen Saisonende haben ihre Skilift abstellen mussten. Wir gehen der Frage nach, ist der Wintertourismus in der Schweiz überhaupt noch zu retten?
In Zukunft werden die Fenster von genug kalten Temperaturen einfach immer kürzer. Das heisst, ich muss noch mehr Wasser im Hintergrund parat haben und noch mehr Schneekanonen, um in noch kürzerer Zeit die gleiche Menge Schnee zu produzieren.
Was sind mögliche Alternativen für die Regionen, die jahrzehntelang gut vom Wintertourismus gelebt haben?
Das Problem ist ein bisschen, dass natürlich die Lift und die Bergbahnen, die funktionieren natürlich auf dem System, dass man liftet und auf und ab fährt. Im Sommer muss man vielleicht nur einmal rauf, hat dann auch gerne die Frequenzen.
Das ist der Durchblick.
Der Wissenspodcast vom Blick.
Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
und der Sabine Steiger. Daniel, gehörst du auch zu denen, die darauf planen, schon gleich den Berg runterzuhause?
Also planen darauf nicht gerade, aber ja, wenn das Wetter stimmt und die Pistenverhältnisse gut sind, dann gehe ich gerne ein paar Tage in die Berge snowboarden.
Mhm, genug Schnee und gute Pisten, ein gutes Stichwort. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn man den letzten Winter anschaut mit dem wenigen Schnee und teils frühlingshaften Temperaturen im Januar.
Das ist der Klimawandel, der da grüßt. Und ich frage mich natürlich, wie viele weitere Skigebiete schon gleich dicht machen müssen.
Die Skigebiete kämpfen tatsächlich ums Überleben. Vor allem in tieferen Lagen unter 2000 Meter ist es schwierig. Darum besuchen wir so ein Skigebiet. Schabina am Heinzenberg, oberhalb von Thusis im Kanton Graubünden. Ein eher kleines Skigebiet, zwischen gut 1'500 und etwas über 2'000 Meter, hat es dort 3 Skilifte. Dort treffen wir den 75-jährigen Adolf Tester. Er ist schon in ganz jungen Jahren am Lift gestanden, hat den Leuten den Bügel gegeben. Später ist er dann Betriebsleiter geworden vom Skigebiet. Und er erinnert sich, dass es schon dazumals schneearme Winter gegeben hat. Und auch, wo dann im schneearmen Winter 1988 die ersten Schneekanonen zum Einsatz gekommen sind.
Ja, das war ja ein Rechtsereignis, wenn man am Morgen Schnee hatte, ohne dass vom Himmel von Natur Schnee hatte. Das war ein Wunder.
Schneekanonen sind als Wunder angeschaut worden. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nein, wirklich nicht. Ja, und auch was die Zukunft des Skigebiets Schabina in den folgenden 30 Jahren anbelangt, sind die Schneekanonen ein wahres Wundermittel gewesen, erzählt Adolf Tester weiter.
Ja, das war schon eine Epoche. Da hat man schon gestaunt und das probiert, weil es einfach anders nicht mehr gegangen ist. Wir haben einen Skiort, den schon damals schon künstlich beschneit haben. Da haben wir keine Chance gegen Savonin und Lenzerheim und so. Da werden die Leute alle abgewandert, hundertprozentig. Und die Schneekanonen haben es gerettet und danach hat man ausgebaut, ausgebaut, ausgebaut. Und jetzt ist mal ein guter Stand, kann man sagen.
Auf einem guten Stand, das heisst 22 Schneekanonen und Schneelanzen und 3 Pistenfahrzeuge.
Er redet von einem guten Stand, aber kann so ein tiefer gelegenes Skigebiet unter 2000 Meter im Zeitalter des Klimawandels damit längerfristig wirklich überleben?
Ja, diese Frage ist berechtigt. Es gibt zahlreiche Beispiele von Skigebieten, die in den letzten Winter wegen des Schneemangels das Ende der Fahnenstange erreicht haben und den Betrieb mussten einstellen. Damit sich die Skigebiete richtig auf die Zukunft einstellen können, befasst sich das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, SLF, mit der Zukunft vom Winter.
Also was sicher klar ist, die Schneefallgrenze die steigt, es schneit also immer weniger weit runter.
Genau, und damit wird die Schneedecke an den meisten Orten immer dünner und die Skisaison allgemein kürzer. Das Einzige, was weiter steigt, sind die Temperaturen. Und trotzdem mag sich der Christoph Marti, Klimatologe beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, nicht auf den Test rauslassen, wie viel von den nächsten 10 Winter man überhaupt noch Skifahren kann, in einem kleinen, tiefer gelegenen Skigebiet.
Aus klimatologischer Sicht können wir über die nächsten 10 Jahre nichts sagen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach grösser, dass es schlecht wird. Aber wir können Glück haben, dass in diesen 10 Winter 5 oder sogar 6 oder 7 relativ schneereich sind, weil wir per Zufall in einer Dekade sind, wo zwar allgemein auch die Erwärmung spürbar ist, aber wo sie nicht so stark ist und wo wir gleichzeitig sehr viele Niederschläge haben. Und dann ist ein Gebiet wie Chopina zwischen irgendwie 1400 und gut 2000 Meter, hat dann im Normalfall eigentlich genügend Schnee.
Der Christoph Marti ist einer der Wissenschaftler am Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos, der versucht, immer präzisere Modelle zu entwickeln, um voraussagen, wie viel natürlicher Schnee es in Zukunft noch wird haben.
Und was sind da die wahrscheinlichsten Szenarien?
Die Grenze von schneesicheren Gebieten verschiebt sich nach oben. Also weil die Temperaturen steigen, gibt es an vielen Orten weniger Schnee und dafür mehr Regen. Es kommt natürlich bei so langfristigen Modellen immer darauf an, ob es uns Menschen gelingt, die klimaschädlichen Faktoren anzupacken und zu reduzieren oder nicht.
Gehen wir mal davon aus, dass es nicht so richtig gelingt, so wie es im Moment eher den Anschein macht. Was würde das Worst-Case-Szenario bedeuten?
Das würde bedeuten, dass die natürliche Schneedecke bis Ende dieses Jahrhunderts um bis zu 70%, also mehr als zwei Drittel, abnimmt und die Skisaison bis zu einem Monat später anfängt wie heute. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts würde es im Mittelland zudem nur noch höchst selten schneien. Und für ein Skigebiet wie unser Beispiel von Chopina auf gut 2000 Meter wäre es dann gelaufen mit dem Wintertourismus. Nach diesem Szenario gibt es nur noch oberhalb von 2500 Meter genügend Naturschnee für einen rentablen Betrieb eines Skigebiets.
Es ist, glaube ich, jedermann klar, dass der Schnee relativ sensitiv reagiert auf Temperaturen, das heisst auf alle Temperaturen, die höher sind als 0 Grad, weil dann fängt der Schnee an zu schmelzen. Und wenn man weiss, dass die Wintertemperatur im Mittelland in den letzten Jahrzehnten schon so um 0 Grad herumgeschwankt hat und klar Minus ist, irgendwo auf einem Gipfel, dann ist es zwar auch dort wärmer geworden, aber wenn wir annehmen, dort ist eine Wintermitteltemperatur von minus 10 und jetzt ist es noch minus 9, dann ist es immer noch genug kalt, dass der Grossteil vom Niederschlag nicht als Regen, sondern weiterhin als Schnee fällt. Und je weiter unten wir schauen, haben wir genau den umgekehrten Prozess. Also dort ist es eben nur schon eine halbe Grad Erwärmung, macht extrem viel aus, dass einerseits der Niederschlag immer häufiger als Regen statt als Schnee fällt und wenn er dann doch mal als Schnee fällt, ist es sofort wieder so warm, dass der wenig Schnee relativ schnell wegschmilzt.
Ja, was die Entwicklung für die einzelnen Skiregionen bedeutet, zeigt eine Studie von der Uni St. Gallen. Dort werden von den 34 Skiregionen im Kanton Graubünden bis zum Ende dieses Jahrhunderts nur noch gut 5 bis 10 Skigebiete über die finanziell wichtigen Weihnachtstage allein mit Naturschnee schneesicher sein.
Das heisst, der ganze Skitourismus verlagert sich einfach in höhere Lagen.
Ja, das muss man so festhalten. Auch bei den optimistischeren Varianten, wenn Klimaziele jetzt plötzlich eingehalten werden könnten. Kampflos wollen die tiefer gelegenen Skigebiete aber nicht einfach so aufgeben. Und dazu gehen wir nochmal in die Kleinbündner Skiregion Chopina oberhalb von Thusis. Wir treffen dort den heutigen Pistenchef Roli Blumer, der gerade noch die letzten Wartungsarbeiten ausführt für die kommende Skisaison.
Ich schaue mit grosser Freude auf den nächsten Winter. Wir haben einen kleinen Trost, das kann noch besser werden. Der letzte Winter ist sehr, sehr schwierig gewesen. Also wir haben sehr wenig Naturschnee gehabt. Und zum guten Glück können wir beschneien. Wir konnten mit dem das Schlimmste abwenden. Wir haben die Bahnen in Betrieb gehabt, solange wir planen hatten. Einfach nicht alle Pisten offen. Aber wir schauen dem positiv entgegen. Und es gibt auch wieder Winter, wo es mehr Schnee hat. Und der nächste wird so einer sein, hoffe ich jetzt einmal.
Unbrochener Optimismus, wenn er sagt, es kann nur noch besser werden. Und das in Zeiten des Klimawandels ist grossartig. Er sagt aber auch, sie hätten wenig Naturschnee gehabt, zum Glück können beschneien. Also die Schneekanonen, die sollen es dann richten.
Genau, allgemein muss man an dieser Stelle aber schon sagen, in Phasen mit höheren Temperaturen hängt es im Skigebiet stark von den Ressourcen ab, wie fest man künstlich kann überhaupt beschneien und was der Einsatz von mehr und effizienteren Schneekanonen im Skigebiet Chopina bedeutet, beschreibt der Pistenchef Roli Blumer in einem Wort.
Existenziell. Ohne Schneekanonen hätten wir keine Überlebenschance. Unmöglich. In unserem Skigebiet 1500 Meter fangen wir etwa an. Und selbst auf 2000 Meter haben wir den letzten Winter Regen gehabt. Und der Naturschnee, der mag halt dann auch nicht so viel verleiden wie der Kunstschnee. Also ohne Schneekanonen würde ich jetzt behaupten, das Skigebiet da hat keine Chance zum Überleben.
Und mit Schneekanonen aber schon. Also der Kunstschnee kann ja auch nicht die alles umfassende Lösung sein, wenn es immer wärmer wird.
Ja, das ist richtig. Schneekanonen können das langfristige Überleben eines Skigebiets nicht auf alle Ewigkeiten sichern. Das hängt mit finanziellen, aber auch physikalischen Gründen zusammen, wie der Pistenexperte Rolli Blumer sagt.
Aus einer Schneekanone kommt gar nichts anderes als ein ganz kleines Wassertröpfchen. Das ist auch im Winter, wenn es schneit, so. Es braucht Minustemperaturen, dass das Wassertröpfchen gefriert. Das ist bei einer Schneekanone auch so. Also es muss Minusgrad haben. Was für die Beschneiung sehr gut ist, ist eine trockene Luft. Weil wenn Feuchtigkeit in der Luft ist, dann geht es relativ schlecht zum Beschneien. Sprich, wenn es vom Himmel oben abschneit, ist für die Beschneiung nicht so ideal. Oder wenn es Nebel hat, auch nicht. Für uns ist es gut, wenn wir minus 3, 4 Grad und kälter haben und trockene Luft. Das ist zum Beschneien ideal.
Und trotz dem ganzen Optimismus aus Chapina sagen alle Experten, es sei klar, die Voraussetzungen, dass all diese Faktoren zum Beschneien stimmen, werden immer seltener. Oder wie es der Klimatologe Christoph Marti auf die Situation der Skigebiete abbricht.
In Zukunft werden die Fenster von genug kalten Temperaturen einfach immer kürzer. Das heisst, ich muss noch mehr Wasser im Hintergrund parat haben und noch mehr Schneekanonen, um in noch kürzerer Zeit die gleiche Menge Schnee zu produzieren.
Das ist ja noch ein wichtiger Zusatzfaktor, den der Experte vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos anspricht. Nicht nur Temperaturen allein sind das Problem, Kunstschnee braucht auch immens viel Wasser. Geht das am Schluss auf?
Ja, es ist aktuell schon sehr fragwürdig. Also rein aus ökologischer Sicht mal betrachtet. Zum Beispiel für die Beschneiungen von der Skigebiets Davos wird jährlich gut ein Fünftel vom gesamten Wasserverbrauch von der Landschaft Davos versprüht. Und laut den Berechnungen vom SLF Davos fällt dann aber auch während dem Beschneien wieder bis zu 40% vom produzierten Schnee weg, weil er entweder verdunstet oder wegen dem Wind verloren geht. Das darum auch ein Bereich, wo Lösungen für die Zukunft gesucht werden.
Bevor wir auf die Lösungen eingehen, zuerst einen kleinen Aufruf. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch Wissenschaft interessiert, dann folgt uns doch in eurer Podcast-App. Drückt auf das Glöckli-Icon und lasst gerne eine Bewertung da. Und jetzt zurück zu der Frage, wie die Skigebiete heute das viele Wasser für Beschneiungsanlagen sicherstellen.
Ja, heute ist es so, dass viele Skigebiete für die künstliche Beschneiung viel Wasser aus dem Tal auf den Berg aufpumpen. Also ein wahnsinnig hoher Energieverbrauch. Darum suchen viele Skigebiete nach einer Lösung, um einen Speichersee anzulegen, der während dem Sommer Wasser gesammelt wird, sagt Christoph Marti vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos.
Die Beschneiung braucht viel Wasser. Und es braucht sie vor allem dann, wenn die Natur eh schon am wenigsten Wasser zur Verfügung hat. Das ist ja dann, wenn die Flüsse eh schon am niedrigsten sind, wo man auch eben der Restwassermenge muss einhalten wegen unseren Fischen und Pflanzen im Wasser, oder? Und genau dann braucht es am meisten Wasser und genau darum sind die Teiche, die immer mehr Skigebiete anlegen, so entscheidend.
Und eben gerade darum, weil es wegen der steigenden Temperaturen gerade ja noch mehr beschneien müssen, wenn es dann mal zwei Tage nacheinander genug kalt ist. Wenn die Verantwortlichen dort die Wasserbewirtschaftung nicht im Griff haben, sind Konflikte mit der lokalen Bevölkerung oder Wasserkraftbetreibern vorprogrammiert.
Okay, aber halten wir fest, ohne Kunstschnee geht es nicht. Ich habe einfach immer das Gefühl, wenn ich selber fahre, zu viel Kunstschnee ist einfach nicht gleich lässig zum Ski- oder Snowboard fahren.
Ja, er ist schon recht anders, muss man wirklich auch sagen. Dafür aber auch kompakter, sagt unser Experte aus Chapina und Pistenbullifahrer Rolli Blumer.
Man sagt, so 10 cm Kunstschnee ist etwa gleich wie ein Meter Naturschnee. Und das sieht man auch, wenn wir künstlich beschneien. Und du hast am Morgen einen grossen Hügel Kunstschnee, auf dem kannst du rumlaufen und du sinkst keinen Zentimeter ein. Der ist sehr, sehr kompakt. Und der trotzt natürlich halt dann auch der Sonne und der Temperaturen ganz anders als Naturschnee. Zum Skifahren ist er aggressiver. Man muss bessere Kanten haben, besseres Material. Das hat man heute aber natürlich auch.
Ist das so? Hat man heute wegen der zunehmend anderen Schneeverhältnisse auch anderes Material?
Ja, das Verdichten und Planieren vom Schnee ermöglicht es, dass heute immer mehr neue Sportgeräte wie Ski und Snowboards mit einer starken Taillierung hergestellt werden, die bei diesem harten Kunstschnee besser sind. Aber gerade weil der Schnee so komplex geworden ist und das Material anders ist, sind auch die Pistenchefs immer mehr in der Verantwortung. Pisten dürfen weder zu weich noch zu hart und natürlich auch nicht zu easy sein.
Wie können Sie da die optimale Piste präparieren?
Hey, Es ist im Fall Philosophie für sich. Mm. Am Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos haben sie dafür sogar ein eigenes Handbuch herausgegeben für Praktiker, heisst es. Mm. Ja, man muss auch sagen, dass der kompakte Kunstschnee auch Schäden in der Vegetation und im Boden kann hinterlassen kann. Gerade in einem sensiblen Gelände wie zum Beispiel einem Hochmoor oder einer Magerwiese.
Kommt es dann auch auf Pistenfahrzeuge selber drauf an?
Auf jeden Fall. Je moderner, desto einfacher. Und um mit dem schwindenden Schnee ein bisschen haushälterischer umzugehen, werden immer mehr auch Pistenfahrzeuge aufgerüstet, sagt der Pistenchef und Pistenbullifahrer von Chapina, der Rolli Blumer.
Das ist das sogenannte SnowSat, heisst das. Das ist ein Schneehöhenmesssystem, das auf den Pistenfahrzeugen installiert ist. Und da sieht dann der Fahrer genau, wie viel Schnee er unter der Maschine hat. Und das ist sicher sehr eine coole Sache, eine gute Sache. Aber wenn man das Skigebiet noch so gut kennt, irgendwann einmal weiss man nicht mehr, welcher Hügel ist wirklich Schnee und welcher Hügel ist Natur. Und da siehst du wirklich sehr gut, wie viel Schnee unter der Maschine hast. Und das mit dem Schnee, den du hast, kannst du halt gezielt reinsetzen. Und früher auch schon, wenn du siehst, oh, da habe ich nur noch 10 cm, dann kannst du mal ein bisschen wieder etwas mitnehmen von einem Loch, wo es halt vielleicht 30, 40, 50 cm oder noch mehr hat.
Allgemein muss man also sagen, in den letzten Jahren ist es immer deutlicher geworden, wie wertvoll die Ressource Schnee ist. Darum wollen doch viele Regionen den Schnee, den sie schon haben, möglichst aufbewahren können.
Du sprichst sogenannte Snow Farming an, also Schnee über den Sommer zu lagern. Das heisst eigentlich nichts anderes, als den Schnee zu pflegen, erklärt der Schneeexperte vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos, Christoph Marti.
Da gibt es verschiedene Arten von Schneepflege, von Snowfarming. Angefangen hat das eigentlich, indem man Depots gemacht hat mit letztjährigem Schnee. Also sprich, mitten im Winter, wenn es genug kalt ist, macht man Depots. Das ist vor allem im Langlauf. Also man tut Schnee auf Vorrat produzieren und tut den nachher während dem Winter oder eigentlich im Frühling dann spätestens, bevor es warm wird, tut man ihn zudecken, damit man ihn im Herbst wieder ausbringen kann, damit man eben nicht abhängig ist von genug kalten Temperaturen im Herbst, dass man einen definierten Saisonstart hat.
Im Normalfall macht man so eine 50 cm dicke Isolationsschicht mit Sackmehl oder mit Isolationsmatte wie auf dem Bau, mit der Idee, dass die Sonnenstrahlung reflektiert wird, so wie man auch die Gletscher abdeckt.
Er hat gesagt, das mache ich mir vor allem im Langlauf, das ist mit der ganzen Skipiste.
Ja, dafür ist es völlig ungeeignet. Man kann nicht ganze Pisten so kultivieren, das wäre zu viel und auch zu teuer.
Das wollte ich fragen. Es steht und fällt irgendwann ja mit den finanziellen Mitteln, die ein Skigebiet überhaupt noch zur Verfügung hat.
Ja, und da haben gerade auch kleinere Gebiete weniger Spielraum. Jeden Winter geben darum weitere Skigebiete auf, wie beispielsweise diesen Sommer Sattelhoch Stuckli im Kanton Schweiz mit einem Verlust von 163'000 Franken. Und trotzdem gibt es auch dort noch die, die auf eine neue Lösung hoffen, den Skibetrieb in irgendeiner Form doch noch zu retten. Die, die noch weiter kämpfen, geben sich immer optimistisch, so als Chapina.
Ja, wir haben ein bisschen Schnauf noch. Also, man hat sicher zum richtigen Zeitpunkt eben in Beschneiung investiert. Man hat dadurch die Schneesicherheit gehabt. Und durch die Schneesicherheit haben wir auch immer die Leute gehabt, die auf die Chapina gekommen sind, Skifahren. Und was man auch sagen muss, wir haben natürlich nur Schlepplift. Das haben sie uns auch immer gesagt. Bleibend am Boden, gehen nicht in die Luft. Dann haben wir eine Chance auf dem Markt. Durch das, dass wir Schlepplift haben, können wir auch eben die Tageskartenpreise einigermaßen günstig behalten und haben dadurch natürlich eben auch Familien, die zu uns kommen, Skifahren. Und so haben wir eigentlich, selbst im Winter, wie letztes Jahr, wo es sehr, sehr wenig Schnee hatte, haben wir doch nicht schwarze Zahlen schreiben und viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Also ich glaube, da haben wir schon eine Chance.
Also ich fasse mal zusammen. Es gibt verschiedene Szenarien, wie sich der Winter wird entwickeln. Es wird schneeärmere Winter geben, vor allem unter 2000 Meter. Man kann das Ganze ein bisschen mit einer guten Pistenpflege aufhalten, also Kunstschnee einsetzen, besseres Pistenmanagement oder gezieltes Einsetzen von Snowfarming. Aber irgendwann ist doch das alles nur noch Pflästerli-Politik.
Bei allem Optimismus, ja, der Klimawandel zeigt einen anderen Weg auf. Darum sind Bergregionen wegen der sinkenden Schneesicherheit immer mehr dran, die rückläufigen Besucherzahlen im Winter durch verschiedene Angebote im Sommer zu ersetzen. Der Wandel müsse jetzt passieren, auch wenn die Realität noch ein anderes Bild zeigt. Das sagt Stefan Forster. Er ist Professor für Tourismus und Nachhaltigkeit am Institut Umwelt und natürliche Ressourcen von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHW. Er leitet dort den Bereich Tourismus und nachhaltige Entwicklung mit der Forschungsgruppe Center da Capricorns im bündnerischen Bergenstein.
Viele verschliessen natürlich die Augen davon, auch, dass es jetzt in eine andere Richtung geht und eigentlich mittlerweile auch unbestritten. Es hat ja auch die Zeit gegeben, wo man das noch bestritten hat oder auch gesagt hat, ja, das kommt gar nicht so schlimm und so, aber heute ist ja grosser Konsens, dass eigentlich das mit dem Skifahren oder mit dem Wintersport, mit der Schneesicherheit eine grosse Schwierigkeit wird sein in den nächsten Jahrzehnten. Und die Augen verschliessen davon tut man natürlich, weil das über Jahrzehnte ein sehr gutes Erfolgsmodell war.
Das ist ja verständlich, gerade wir als Berg- und Skination.
Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Alles fährt Ski, alles fährt Ski, die Mama, der Papa, der Sohn. Es gibt halt nichts Schönes, juhe, juhe, als Sonne, Ski, Bergen und Schnee. Es gibt halt nichts Schönes, juhe, juhe, als Sonne, Ski, Bergen und Schnee.
Die Wehmut und das Verdrängen von der düsteren Zukunft kann der Tourismusprofessor Forster grundsätzlich nachvollziehen.
Ja, es ist so ein bisschen DNA vom alpinen grossen Tourismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat. Er hat eigentlich jahrzehntelang super funktioniert, hat auch in diesen Regionen Wertschöpfung gebracht, hat Leben ermöglicht auch in diesen Regionen, muss man sagen. Ist jetzt gerade auch, was die Schweiz angeht, unglaublich stark verankert auch in der Gesellschaft, als Mythos, als Skifahrer-Nation, wo die Schweiz ist. Und dann ist es natürlich immer schwierig, neue Wege zuzulassen, oder? Wenn man auch etwas so lange hat können, erfolgreich bespielen konnte, mit im Portemonnaie und auch quasi im Selbstverständnis und in der Identität. Und das ist immer noch extrem stark, die Skifahr-Identität in der Schweiz. Das verhindert oder blockiert vielleicht auch manchmal im Kopf, dass man sich auch Zeit nimmt und hinsitzt und neue Ideen generiert oder überlegt.
Und eben, wir haben es ja auch schon erwähnt, es gibt genug Beispiele, wo die Lifts schon müssen abstellen mussten. Also was soll oder kann man sich denn da noch für neue Ideen überlegen? Du hast gesagt, oder respektive der Tourismusprofessor Stefan Forster hat gesagt, eine Möglichkeit sei, kritische Angebote im Winter durch neue Angebote im Sommer zu ersetzen. Wie sieht das konkret aus?
In vielen Skiregionen macht man das Geld mit den Ski- und Sesselbahnen. Und von dem reinen Liftgedanken müssen wir wegkommen, sagt Stefan Forster.
Das ist manchmal, finde ich, der Fehler. Und dann wird es ganz schwierig, weil es betriebswirtschaftlich dann ganz viele Faktoren hat mit den eben klimatischen Veränderungen, wo es schwierig ist, das im luftleeren Raum weiterhin zu betreiben. Also man muss eigentlich strategisch und in der Positionierung, in der Angebotsentwicklung, muss man wegkommen von dieser rein betriebswirtschaftlichen Liftbetrachtung in eine regionale Destinationsbetrachtung und überlegen, was machen wir da in Zukunft, wenn es nicht mehr so viel Schnee hat. Wie können wir das nachhaltiger im Sinne eines Ganzjahrestourismus aufbauen und dann eigentlich mit allen Leistungsträgern diskutieren, welche Rolle spielen sie in dieser neuen Idee. Und dort hat dann der Lift durchaus auch wieder Berechtigung.
Leider setzen die meisten aber immer noch unisono auf sogenannte tote Pferde oder die jahrzehntelange Cash-Cow, den Skitourismus. Das Skidestinationssterben dürfte darum auch diesen Winter weitergehen.
Das Problem ist ein bisschen, dass natürlich gerade jetzt die Lift und die Bergbahnen, die funktionieren natürlich auf dem System, dass man liftet und auf und runter fährt. Im Sommer muss man vielleicht nur einmal rauf, hat dann auch gerne die Frequenzen. Das ist sicher ein Problem. Also dort muss man vielleicht auch dann sich überlegen, was gibt es noch für Alternativen neben dem Liften und dem Bergbändeln, wenn es jetzt um eine ganzheitliche Betrachtung geht von so Tourismusregionen. Das sind so Möglichkeiten. Vielleicht könnte man auch im Winter schauen, gibt es Alternativen. Das machen auch schon verschiedene. Wenn es jetzt nicht so viel Schnee hat, was gibt es da für Möglichkeiten? Da gibt es ja auch eine grosse Differenzierung im Nachfragesegment. Also es längst nicht mehr alle Leute wollen Skifahren, die wollen auch Winterwandern, die wollen Schnee schon laufen, die wollen vielleicht eher auch im Bereich Skitouren etwas machen. Also dort gibt es auch noch Felder, auch im Winter, denke ich, die durchaus Alternativen bieten zum klassischen ski-alpinen Modell.
Gibt es denn Beispiele von sogenannten Erfolgsmodellen, also wo da den Turnaround geschafft haben und von dem reinen Liftgedanken weggekommen sind, wie es Stefan Forster beschreibt?
Ja, ein Vorzeigebeispiel von einem nachhaltigen Bergtourismus, der nicht mehr nur im Winter stattfindet, ist für den ZHW-Professor Stefan Forster die Klangwelt im Toggenburg.
Da haben sie Angebote im Bereich Kurswesen, im Zusammenhang mit Volksmusik und anderen Musikrichtungen. Sie haben Konzerte, die sie veranstalten. Aktuell entsteht am Schwendisee das Klanghaus, eine sehr qualitätsvolle Investition, von der der Kanton St. Gallen mitträgt, wo ein Konzerthaus, Konzertsaal eigentlich sollte werden. Das ist eine ganze Palette unter dem Aufhänger Klangwelt. Der Klangweg ist einfach ein Angebot, das jetzt für unsere Diskussion interessant ist, weil der quasi auch zusammen mit den Bergbahnen betrieben wird. Also weil man muss zum auf den Klangweg gehen, mit der Bergbahn fahren und dann läuft man auf einem Höhenweg über den Klangweg, hat verschiedene Stationen, sehr interessant und lustig mit den Kindern und so ein bisschen auch überraschend für die Erwachsenen.
Und kann eben auch im Sommer genutzt werden. Da hat das Toggenburg offenbar eine Nische gefunden, die auf Anklang stößt.
Ja, im wahrsten Sinn des Wortes.
Aber irgendwie also überzeugt es mich nicht so. Der oder die, der auf den Ski oder am Snowboard eine Bergtour runterbrettern will, ist doch völlig ein anderer Typ wie jemand, der dann im Toggenburg ein Volksmusikkonzert geht, besuchen kann, der ja schön ist oder ein bisschen auf dem idyllischen Klangweg dahin pilgert. Mm. Ist das wirklich eine Alternative für alle heutigen Skidestinationen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber der Erfolg gibt den Toggenburger recht. Aber dein Einwand ist natürlich berechtigt. So das Adrenalin-Action-Geladene, sage ich mal, fährt natürlich dort. Die Action suchen, holen andere Skiregionen ab, die auch umdenken. Wie beispielsweise die Lenzenheide, die im Sommer gezielt auf Biker setzt und auch schon Skilift hat, wo die Biker samt dem Bike den Berg darauf befördern kann. Oder was ich dort auch schon ausprobiert habe, ist die Rodelbahn und die Zipline, wo man ins Tal runtersausen kann. Aber auch kleinere Skiregionen, die mit dem Wintertourismus vor dem Ende stehen, wie Sattelhoch-Stuckli im Kanton Schweiz, haben neue Angebote lanciert.
Sehr nah von der Agglomeration, von einem grossen Markt eigentlich, klassisch auch, Ski-Alpin-Gebiet. Und die haben relativ früh schon eigentlich umgestellt auch auf Sommerattraktionen. Also die haben eigentlich so ein bisschen salopp gesagt, einen Spassberg entwickelt und gemacht und sind mit dem, wenn ich das so auf außen beobachte, auch recht erfolgreich, haben die das können so positionieren. Und sie haben ja jetzt aktuell eigentlich das Problem, dass durch ihre alternativen Strategien und durch die klimatischen Rahmenbedingungen eigentlich sie sich überlegen, den Winterbetrieb eigentlich ganz einzustellen oder nur noch im rudimentären Bereich aufrechtzuerhalten. Das ist, finde ich, also ein klassisches Beispiel, wo man jetzt ein bisschen sieht, in welche Richtung es geht.
Also dann muss sich jetzt jede Bergregion so eine Nische suchen und so investieren?
Ja, auch wenn das laut dem Wintertourismus-Expert Forster zwingend nötig ist, zum Überleben, in der Praxis wird es eben doch nicht angegangen. Kleine Regionen in tiefen Lagen haben keinen Plan B und machen, blöd gesagt, einfach so lange weiter, bis ihnen das Geld ausgeht oder eben der Schnee. Bei unserem Beispiel von der Skiregion Ciappina läuft es jetzt noch gut. Man hat dort bis jetzt gut kalkuliert und gewirtschaftet. Der Pistenchef Roli Blumer sieht aber langfristig keine Alternative zum klassischen Skitourismus.
Will heissen, irgendwann kommt da X, wo auch dort die Lift für immer abgestellt werden.
Aus heutiger Sicht ganz klar ja. Außerdem findet noch einen Schnee, der auch bei 10 Grad plus beschneit werden kann. Aber das ist heute utopisch und natürlich ökologischer Blödsinn, muss man sagen. Aber so oder so, Skifahren, das könnte sich mit den Gegebenheiten der Zukunft eh nicht mehr anleisten, sagt der Wintertourismusfachmann Stefan Forster.
Es gibt quasi die grossen, die auch international am Markt sind, sozusagen. Es wird sich auch dort konzentrieren. Ja. Und es wird dann dort auch betriebswirtschaftlich, denke ich, noch lange aufgehen. Auch mit der Wintersportgeschichte. Die sind meistens auch höher, die haben mehr Möglichkeiten im Beschneiungsbereich, die haben einen grösseren Markt, den sie ansprechen. Aber auch dort, das ist auch ja jetzt schon im Gang, muss man sagen, wird es immer mehr auch zum Premium-Produkt. Das wird teuer, oder? Weil auch der ganze Betrieb sehr teuer ist. Und das wird auch dort dann nicht mehr ein Produkt sein, wo man dann sagt, die ganze Nation fährt Ski, oder? Weil das gerne mal alle werden können. Ja.
Also eine Konzentration auf nur noch die grossen, hochgelegenen Skigebiete, wo dann auch eine Tageskarte in Zukunft sich eben nicht mehr jeder und jede kann leisten.
Vielleicht ein Grund mehr, um diesen Winter mehr auf die Piste zu gehen, wenn die Preise für die Tageskarte in Zukunft noch teurer werden dürften. Und mit dieser teils hoffnungsvollen und teils düsteren Prognose zur Zukunft des Wintersports sind wir für heute am Ende des Durchblicks angekommen. Das nächste Mal geht es zwar nicht bergdurch ab, wir geben aber nochmal Vollgas. Es geht nämlich um Tempo, Tempo, Tempo. Alles wird immer schneller, egal ob das Internet, das E-Bike oder ein schneller Flirt in der Dating-App. Aber was macht das ganze Tempo mit uns? Und kommen wir überhaupt noch mit? Tschüss sagen wir für heute, Daniel Fanslau.
Und Sabine Steiger.